Sternengeschichten Folge 686 Der asymptotische Riesenast. In dieser Folge der Sternengeschichten geht es zum asymptotischen Riesenast. Das klingt natürlich seltsam, denn was soll ein Ast mit dem Weltraum zu tun haben und warum ist es ein Riesenast und warum ist er asymptotisch? Das werden wir alles klären, aber es geht natürlich nicht um den Ast eines Baumes, sondern um das, was ein Stern wie unsere Sonne macht, kurz bevor er aufhört, ein Stern zu sein. Der asymptotische Riesenast beschreibt die letzten Schritte im Leben eines Sterns und da passieren jede Menge spektakuläre Dinge. Und bevor wir zum Ast kommen, müssen wir uns ein bisschen mit den Sternen beschäftigen. Alles, was ich im Folgenden sage, gilt für Sterne, die nicht allzu viel mehr Masse haben als unsere Sonne. Es geht um Sterne mit circa einer halben Sonnenmasse bis hin zum circa achtfachen der Sonnenmasse. Nur die verhalten sich so, wie ich es jetzt gleich erklären werde. Wenn die Sterne größer sind, passiert was anderes. Ich habe in den vergangenen Folgen der Sternengeschichten schon oft davon erzählt, was ein Stern wie unsere Sonne gegen Ende seines Lebens tut. Aber für diese Folge müssen wir uns das sehr viel genauer anschauen als bisher. Ein Stern fusioniert Wasserstoff zu Helium und erzeugt dadurch Energie, das ist klar. Aber das passiert nur im Kern des Sterns. Weiter außen, da reicht die Temperatur nicht mehr für die Fusion aus. Und wenn im Kern kaum Wasserstoff mehr übrig ist, dann wird logischerweise auch weniger Fusion stattfinden und es wird weniger Energie erzeugt, die in Form von Strahlung nach außen dringen kann. Diese Strahlung ist aber quasi die Gegenkraft, die verhindert, dass der Stern unter seiner eigenen Masse in sich zusammenfällt. Wenn der Strahlungsdruck also geringer wird, fällt der Stern oder genauer gesagt der Kern des Sterns, der jetzt fast nur noch aus Helium besteht, in sich zusammen. Und deswegen steigt dort die Dichte und deswegen steigt dort die Temperatur. Weil der Kern jetzt heißer ist als vorher, heizt er auch die weiter außen liegenden Gasschichten des Sterns stärker auf. Und dort befindet sich ja noch jede Menge Wasserstoff. Wasserstoff, der auf einmal ausreichend stark aufgeheizt wird, um fusionieren zu können. Oder anders gesagt, wir haben jetzt einen Stern mit einem Kern aus Helium, das vorerst nichts weiter macht, und drumherum eine Hülle aus Wasserstoff, der heiß genug ist, um zu Helium fusioniert zu werden. Und es ist nicht nur heiß genug dort, es ist sogar noch heißer, als es vorher im alten Kern war. Denn der neue Heliumkern ist viel kompakter und dichter, seine Gravitationskraft ist sehr stark, der zieht die Schichten über ihm extrem stark an und deswegen ist auch der Druck in der darüberliegenden Schale aus Wasserstoff sehr hoch und hoher Druck heißt immer auch hohe Temperatur. Der Wasserstoff, der jetzt in der Schale um den Kern herum fusioniert, tut das also unter extremeren Bedingungen als vorher. Es wird sehr viel mehr Energie frei als früher und die muss irgendwie nach außen. Der jetzt stärkere Strahlungsdruck, der bläht den Stern regelrecht auf. Er wird größer und seine Oberfläche, die wird dadurch kühler, weil sich die Energie jetzt über eine größere Fläche verteilt als vorher. Das Resultat ist, wir haben einen Stern, der einerseits außen kühler ist als vorher und gleichzeitig heller leuchtet, weil er viel, viel größer ist. Ein Stern wie unsere Sonne, der vorher ein weiß-gelbliches Licht abgegeben hat, leuchtet jetzt in einem kühleren rötlichen Licht und wird größer und größer. Oder anders gesagt, er wird zu einem roten Riesenstern. Wie geht's dann weiter? Ist der Wasserstoff in der Schale aufgebraucht und zu Helium geworden? Dann ist einerseits der Heliumkern dadurch größer geworden, weil jetzt noch mehr Helium da ist. Der Kern wird noch dichter, noch heißer. Und andererseits kann jetzt durch die noch höhere Temperatur auch die nächst äußere Wasserstoffschicht zu fusionieren beginnen. Der Stern bläht sich also noch mehr auf und so weiter und so fort. Aber natürlich geht das nicht ewig. Was am Ende dieser Entwicklung passiert, das habe ich in Folge 576 sehr ausführlich erklärt. Irgendwann wird es jetzt auch im Heliumkern so heiß, dass endlich auch die Heliumatome miteinander fusionieren können. Das passiert quasi schlagartig und deswegen nennt man das auch den Heliumblitz. Ob und wie so ein Blitz stattfindet, das hängt übrigens auch von der Masse des Sterns ab. Aber das Wichtige ist, wir haben jetzt einen Stern, der quasi doppelt fusionieren kann. Er fusioniert Helium im Kern und Wasserstoff in einer Schale außen herum. Das Ganze läuft jetzt wieder ein bisschen stabiler ab. Der Stern dehnt sich nicht mehr dramatisch aus. Seine Oberfläche wird ein bisschen heißer. Seine Helligkeit, die wächst aber nicht mehr dramatisch an. Aber auch diese Phase dauert nicht ewig, denn irgendwann ist auch das Helium im Kern durch die Fusion aufgebraucht. Und jetzt passiert quasi dasselbe wie vorher, nur mit Helium statt Wasserstoff. Der Kern fällt in sich zusammen. Es wird heiß genug, dass das Helium in einer Schale um den Kern herum fusionieren kann, während noch weiter außen der Wasserstoff natürlich immer noch weiter fusioniert und neues Helium produziert. Der Stern beginnt dann wieder sich aufzublähen und seine Oberfläche, die kühlt weiter ab. In Wahrheit sind die Vorgänge natürlich alle deutlich komplexer, als ich sie beschrieben habe, aber es reicht fürs Erste. Es reicht auf jeden Fall, um jetzt endlich die Sache mit dem Riesenass zu klären. Aber dafür müssen wir noch einen kurzen Ausflug zum Hertzsprung-Russell-Diagramm machen. Darüber habe ich in einer der allerersten Folgen der Sternengeschichten gesprochen. Dieses Diagramm ist eines der wichtigsten Instrumente in der Astronomie. Ganz simpel gesagt handelt es sich um ein Diagramm, bei dem auf der X-Achse die Temperatur des Sterns aufgetragen wird, und zwar so, dass hohe Temperaturen links sind und tiefe Temperaturen rechts. Und auf der Y-Achse trägt man die Helligkeit ein, und zwar so, dass helle Sterne oben sind und weniger helle weiter unten. Ein Stern, der noch quasi mitten im Leben steht, der ändert weder seine Helligkeit noch seine Temperatur auf irgendeine relevante Art. Das ist alles im Gleichgewicht. Der hat in dieser Phase also einen fixen Platz im Diagramm. Kühle Sterne, die leuchten schwach, heiße Sterne sind hell, und wenn wir alle möglichen Sterne in so ein Diagramm einzeichnen, kriegen wir Punkte entlang einer Linie, die von links oben nach rechts unten verläuft. Diese Linie, die nennt man die Hauptreihe, weil sie eben die Phase markiert, in der ein Stern den hauptsächlichen Teil seines Lebens verbringt. Aber als ich vorhin von dem erzählt habe, was in den späten Phasen eines Sternenlebens passiert, habe ich auch immer wieder gesagt, dass die Leuchtkraft sinkt oder die Temperatur steigt und so weiter. Das heißt aber auch, wenn ein Stern in diese Endphase seines Lebens kommt, dann fängt er an, im Hertzsprung-Russell-Diagramm herumzuwandern. Die erste Phase, die ich beschrieben habe, das war die der roten Riesen. Ein Stern wird kühler, aber gleichzeitig heller, weil er sich sehr stark aufbläht. Im Hertzsprung-Russell-Diagramm entspricht das also einer Linie, die vom Startpunkt irgendwo auf der Hauptreihe nach rechts oben verläuft. Wenn dann der Heliumblitz einsetzt, wird der Stern ein klein wenig heißer und kaum noch heller. Er wandert im Diagramm jetzt also wieder ein Stück nach links und gleichzeitig nur wenig oder gar nicht mehr nach oben. Die Linie knickt also fast horizontal nach links ab. Und dann, wenn auch die Heliumschalen zu fusionieren beginnen, bläht sich der Stern wieder auf, wird wieder heller und kühler und folgt im Laufe der Zeit einer Linie, die erneut nach rechts oben im Diagramm verläuft, fast parallel zur ersten Linie, der er während der Phase als roter Riese gefolgt ist. Ich weiß, ein bisschen schwierig, sich das ohne Bilder vorzustellen, aber ich habe das trotzdem so ausführlich erklärt, weil man nur so verstehen kann, was mit dem Begriff asymptotischer Riesenast gemeint ist. Ich habe vorhin schon von der Hauptreihe geredet, dem Bereich im Hertzsprung-Russell-Diagramm, in dem sich die Sterne während ihrer normalen Lebensphase befinden. Und genauso wie man diesem Bereich einen Namen gegeben hat, haben auch die anderen Regionen Namen, in denen sich ein Stern während seiner Entwicklung befinden kann. Wenn man alle möglichen Linien einzeichnet, denen Sterne folgen können, dann sieht es fast so aus wie Äste, die aus der Hauptreihe herauswachsen, und darum hat man die halt auch so genannt. Die Linie, entlang der sich ein Stern während seiner Phase als roter Riese nach rechts oben bewegt, die heißt der rote Riesenast. Und wenn diese Linie dann horizontal nach links abknickt, weil der Heliumblitz eingesetzt hat, befindet sich der Stern auf dem Horizontalast. Danach kommt er aber auf die Linie, die parallel neben dem Riesenast wieder nach rechts oben führt. Die eine Linie nähert sich also quasi der anderen an, und man hat dafür den mathematischen Fachbegriff der Asymptote verwendet, auch wenn das streng genommen mathematisch nicht korrekt ist. Aber darum kümmert sich die Astronomie in dem Fall nicht, und man nennt die Linie, entlang der sich ein Stern in dieser Phase seines Lebens bewegt, den asymptotischen Riesenast. Auf Englisch heißt das Asymptotic Giant Branch oder kurz AGB und ein Stern, der gerade diese Entwicklung durchmacht, der wird AGB-Stern genannt. Auch unsere Sonne wird diesem Weg folgen. In 5 bis 6 Milliarden Jahren wird sie die Hauptreihe verlassen und sich entlang des roten Riesenastes entwickeln. Sie wird einen kurzen Schlenker am Horizontalast einlegen, bevor sie als AGB-Stern auf den asymptotischen Riesenast einschwenkt. Und dann, dann ist ihr Leben als Stern bald vorbei. Sie wird größer werden, größer als sie es als roter Riese gewesen ist. Ihr Inneres wird immer heißer werden und der Druck der Strahlung immer größer. Im Abstand von einigen 10 bis 100.000 Jahren werden mehrere Heliumblitze stattfinden, je nachdem, in welcher Schale um den Kern das Helium gerade zu fusionieren beginnt. Dabei wird die frei werdende Strahlung so viel Druck ausüben, dass die Sonne sich nicht nur aufbläht, sondern Teile ihrer äußeren Schichten komplett hinaus ins All pustet. Sie verliert immer mehr Masse, wodurch in den Schalen um den Kern immer weniger bleibt, was fusionieren kann. Und am Ende, da bleibt nur ein Kern übrig, in dem keine Fusion mehr stattfindet, der aber immer noch heiß genug ist, um die abgestoßenen Gasschichten zum Leuchten anzuregen. Das ist die Phase der planetarischen Nebel, von denen ich in Folge 303 ausführlich gesprochen habe. Und wenn die Gasschichten sich irgendwann verflüchtigt haben, dann bleibt nur der fusionslose Kern übrig, beziehungsweise das, was wir einen weißen Zwerg nennen. Aber weder einen weißen Zwerg noch einen planetarischen Nebel kann man als Stern bezeichnen. Das letzte Mal, dass unsere Sonne diesen Status verdient hat, ist in ihrer Phase als AGB-Stern am asymptotischen Riesenast. Verglichen mit den Milliarden von Jahren, die ein Stern davor auf der Hauptreihe verbringt, ist die Zeit am asymptotischen Riesenast verschwindend gering. Dort bleibt er höchstens ein paar Millionen Jahre. Trotzdem passieren währenddessen in seinem Inneren so viele komplexe Dinge, dass die Erforschung der AGB-Sterne eine eigene Disziplin innerhalb der Astronomie ist. Die AGB-Phase der Sterne, die hat zum Beispiel die chemische Entwicklung des Universums massiv geprägt. Viele chemische Elemente können nur in dieser kurzen Zeit unter diesen speziellen Bedingungen entstehen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Auch wenn Sterne nur kurze Zeit am asymptotischen Riesenast verbringen, reicht das natürlich trotzdem, um darüber noch sehr viel mehr Geschichten erzählen zu können.